15%, wenn Frauen töten. Eine ältere Frau sitzt am 11. Februar 2014 im Verhörraum einer Polizeistation in Fallbrook im US-Bundesstaat Kalifornien. Sie hat kurze, graue Haare, trägt ein großes Baseball-Shirt und einen weiten, orangefarbenen Rock. Ihr gegenüber sitzen zwei Ermittler. Die Frage, welche sie ihnen stellt, lautet: Ist er tot? Ein Ermittler antwortet: Ja, er ist tot. Die Frau strahlt übers ganze Gesicht und freut sich überschwänglich. Sie greift nach seinen Händen und sagt immer wieder: Danke, danke, danke. Dann streckt sie beide Arme in die Höhe in einer Art Siegerpose und sagt wieder: Danke. Diesmal, als würde sie den Dank direkt an den Himmel richten.
Mein erster Gedanke hierbei ist, dass das meiner Meinung nach ein ziemlich ungewöhnliches Verhör ist.
Ja, absolut. Und die Frage, die hier auch aufkommt, ist natürlich, warum sich eine Frau so sehr über den Tod einer anderen Person freut. Und genau dem gehen wir in der heutigen Folge auf den Grund.
Die Frau, die sich im Verhörzimmer in Fallbrook über den Tod eines anderen Menschen freut, ist Cynthia Siedebaka. Sie wird 1951 in Fallbrook geboren und lernt dort auch ihren Ehemann kennen. Gemeinsam bekommen sie eine Tochter, Laura Siedebaka. Laura ist ein fröhliches und glückliches Mädchen, das sehr an ihren Eltern hängt. Sie möchte ihnen keine Schwierigkeiten bereiten und bleibt daher jedem Ärger fern. Sie ist die liebe und brave Tochter, die sich viele Eltern wünschen würden. Nach der Schule lässt sie sich zur Immobilienmaklerin ausbilden und lernt bald darauf Chiward Estacio kennen. Chiward ist einige Jahre älter als sie und hat aus einer vorherigen Ehe bereits zwei Kinder. Er war lange beim Militär und arbeitet jetzt, wie Laura, in der Immobilienbranche. Sein Beruf beschert ihm ein gutes Einkommen und als ehemaliger Soldat genießt er ein hohes Ansehen. Trotzdem ist er nicht der Mann, den Cynthia sich für ihre Tochter wünscht. Zu dieser Zeit ist es vermutlich nur eine Ahnung, ein ungutes Gefühl, die Intuition einer Mutter. Später wird es zumindest für Cynthia Gewissheit sein. Aber schon damals kann sie ihre Tochter nicht umstimmen. Laura und Chiward heiraten 2001. Sie kaufen ein großes, luxuriöses Haus in einer schicken Gated Community in Fallbrook. Gated Communities sind Wohnsiedlungen, die durch hohe Zäune von der Außenwelt abgeschlossen sind. In der Regel gibt es Sicherheitspersonal, welches die Ein- und Ausgänge kontrolliert und die Bewohner vor zum Beispiel Einbrechern schützt. Gated Communities sind vor allem in den USA, in Mexiko und Südafrika verbreitet und werden vor allem von Menschen bewohnt, die genug Geld dafür besitzen. So wie Laura und Chiward. In dieser geschützten Idylle, die ein bisschen aussieht wie der Vorort aus der Serie Desperate Housewives, bekommen die beiden zwei Kinder. Eine Tochter und einen Sohn. Nach außen hin sind Laura und Chiward das perfekte Paar mit der perfekten kleinen Familie. Und sicher sind sie hin und wieder auch glücklich miteinander, aber sie sind auch sehr beschäftigt. Beide arbeiten in einem Fulltime-Job. Chiward hat zusätzlich seine beiden Kinder aus erster Ehe und coacht nach der Arbeit ein Rugby-Team an der örtlichen Schule. Es ist also einiges zu tun und dazu kommt auch noch Lauras Mutter.
Cynthia erleidet 2001, im Jahr, in welchem Laura und Chiward sich das Jawort geben, einen Schlaganfall. Da ist ihr Mann schon verstorben und sie auf sich allein gestellt. Sie überlebt, aber viele ihrer Bewegungen sind nach dem Schlaganfall eingeschränkt. Sie läuft langsamer, alles ist etwas umständlicher als zuvor. Deshalb beschließt Laura, ihre Mutter zu sich nach Hause zu holen. Cynthia zieht in eine kleine, aber schöne und gemütliche Einliegerwohnung über der Garage des Familienhauses. Alle nennen die Wohnung liebevoll Granny Flat. Die beiden gemeinsamen Kinder von Chiward und Laura lieben es, ihre Granny mit im Haus zu haben. Sie ist eine herzliche und etwas verrückte alte Frau, die ihre Enkelkinder über alles liebt, mit ihnen herumalbert und ihnen jeden Wunsch erfüllt. Im Umgang mit den Kindern ist sie das komplette Gegenteil von Chiward. Wahrscheinlich ist es seine Prägung durch das Militär, die ihn zu einem sehr strengen Vater werden lässt. Alle im Haus müssen nach seinen Regeln tanzen und von diesen Regeln erlaubt er kein Abweichen. Weder sich selbst noch seinen Kindern. Auch als Rugby-Coach hat er den Ruf weg, extrem streng und fordernd zu sein. G. Ward ist ein Mann, der in engen Gewohnheiten verhaftet ist. Vermutlich will er nur das Beste für seine Kinder, dass sie Disziplin lernen und es im Leben zu etwas bringen. Aber es muss schwer sein, seinen strengen Vorgaben immer Folge leisten zu müssen. Seine beiden älteren Söhne, die bei seiner Ex-Frau leben, sagen, dass er eine Alpha-Persönlichkeit hätte und es unmöglich sei, seinen Erwartungen zu entsprechen. Trotzdem versuchen sie es. Genauso wie die beiden gemeinsamen Kinder von Laura und G. Ward. Und auch Laura selbst tut es. Alle im Haushalt fügen sich, um keinen Ärger zu bekommen. Alle, außer Granny Cynthia. Seit ihrem Einzug in das gemeinsame Haus streiten die beiden sich ständig über alles. Egal, ob es um Politik oder Kindererziehung geht, eigentlich sind sie nie einer Meinung. Cynthia kritisiert ihren Schwiegersohn immer wieder für den strengen Umgang mit seinen Kindern und mit Laura. Und auch G. Ward lässt im Allgemeinen kaum ein gutes Haar an seiner Schwiegermutter. Er findet, dass sie die Kinder verhätschelt und er hasst es geradezu, dass sie eine chronische Raucherin ist. Er verbietet ihr, in der Nähe seiner Kinder zu rauchen. Was natürlich nachvollziehbar ist, aber selbst wenn sie im Garten raucht, bestraft er sie mit einer seiner speziellen Methoden. Ohne Vorwarnung spritzt er sie dann mit kaltem Wasser aus dem Gartenschlauch ab, bis sie komplett durchnässt ist. Schnell bewegen kann sie sich schließlich nicht mehr. Das Ganze ist die reinste Schikane. Und auch bei seinen Kindern und Laura soll er diese Methode anwenden, wenn sie gegen seine Regeln verstoßen. Und ich muss ja ehrlich sagen, dass ich das schon extrem widerlich finde. Also für mich hört es sich so an, als wäre G. Ward ein richtiger Tyrann.
Ja.
Und würde seine Familie einfach nur schikanieren und tyrannisieren. Und wenn du so jemanden als Vater oder als Ehepartner oder als Schwiegersohn hast, dann brauchst du halt wirklich keine Feinde mehr.
Ja, absolut. Ich finde das auch total perfide und auch einfach super fragwürdig.
Ja, vor allem finde ich es schlimm, dass er das erstens total im Ernst meint.
Ja.
Also das ist ja nicht mal so ein bisschen spaßig gemacht, dass er das mit den Kindern macht, beispielsweise. Das finde ich schon so ein bisschen fragwürdig, aber das ist ja sein absoluter Ernst.
Ja.
Und dann macht er das auch noch bei einer alten Frau, die einen Schlaganfall hatte und sich demnach auch gar nicht richtig wehren kann.
Ja.
Das finde ich einfach ein bisschen widerlich. Und vor allem, wenn man drüber nachdenkt, dass es ja heißt, es gab mehrere solcher Methoden.
Ja.
Also, wo sind wir da denn gelandet, ganz ehrlich?
Also das macht auf mich auf jeden Fall den Eindruck, als hätte er da die ein oder andere Sache, was solche Maßnahmen angeht, vielleicht von dem Militär mit nach Hause genommen.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Und über die anderen Bestrafungsmethoden ist ja gar nicht so viel bekannt.
Ja.
Vor Gericht wird diese auf jeden Fall bestätigt. Das bedeutet, er hat das auch wirklich so gemacht. Und ich finde das unfassbar. Also ich habe das so noch nie gehört.
Mhm.
Also ich habe das schon mal gehört, dass das Katzenbesitzer bei ihren Katzen machen.
Ja.
Dass sie die dann mit so einer kleinen Wasserspritzpistole abspritzen. Und selbst da war ich schon immer so, ja, weiß ich irgendwie nicht. Mhm. Aber dass du das halt mit einer alten Dame, die sich nicht mehr richtig bewegen kannst, machst, finde ich einfach widerwärtig.
Ja, ist einfach ohne Worte irgendwie.
Ja.
Mit den Jahren werden die Auseinandersetzungen zwischen Cynthia und G. Ward immer häufiger. Das Verhältnis der beiden ist extrem angespannt. Cynthia macht sich mittlerweile ernsthafte Sorgen um ihre Tochter und ihre Enkelkinder. Häufig bekommt sie mit, dass Laura und G. Ward sich streiten. Später wird sie sagen, dass er auch seine Kinder körperlich und verbal misshandelt habe. Eigentlich wollte Cynthia nur für eine Weile bei den beiden leben, bis sie sich von dem Schlaganfall erholt hat und es ihr besser geht.
Ja, aber kann ich an der Stelle kurz reinkrätschen und sagen, dass man in so einem Umfeld wahrscheinlich auch keine Erholung findet?
Ja.
Also wie soll sich die alte Dame bitte dort erholen, wenn sie da ständig tyrannisiert wird und gar nicht richtig zur Ruhe kommt?
Ja, total. Weil wenn du auch ständig damit rechnen musst, wenn du draußen im Garten stehst, irgendwie komplett nass gespritzt zu werden, also wie willst du da zur Ruhe kommen und dich irgendwie erholen?
Ja.
Aber sie kann sich längst nicht mehr vorstellen, Laura und die Kinder allein zu lassen mit diesem Mann, den sie für gefährlich hält. Und wenn man das über seinen eigenen Schwiegersohn sagen muss, ist das schon sehr heftig.
Mhm.
Als sie dann am Thanksgiving-Abend 2013 Blutergüsse an Lauras Armen entdeckt, steht für Cynthia endgültig fest, dass G. Ward ihre Tochter schlägt. Es muss zu dieser Zeit gewesen sein, als sie beginnt, ihren tödlichen Plan zu schmieden. Nie wieder soll er Laura und ihre Enkelkinder anfassen. G. Ward muss verschwinden. Es ist der 11. Februar 2014. In vielen US-Bundesstaaten herrscht Winter, aber in Kalifornien, an der Westküste des Landes, scheint die Sonne. Es ist ein schöner Tag und der Ehrentag von Cynthia. Heute, vor 63 Jahren, wurde sie geboren. Gut gelaunt kommt sie die Treppe ihrer Wohnung herunter und tritt ins Wohnzimmer der Familie. Sie freut sich, weil sie heute Vormittag zur Schule ihrer Enkelin fahren wird, die dort an einem Buchstabierwettbewerb teilnimmt. Natürlich muss Cynthia dabei sein und die Kleine anfeuern. Ob sie gewinnt oder einen guten Platz erreicht, ist ihr nicht wichtig. Sie ist so oder so eine stolze Oma. Es ist erst kurz vor 8, aber das Haus ist schon leer. Laura ist bei der Arbeit, die Kinder auf dem Weg zum Unterricht. Nur G. Ward ist noch da und erledigt ein paar Dinge im Haushalt. Als er Cynthia sieht, die ein übergroßes Baseballshirt trägt, geraten die beiden direkt aneinander. Er sagt, sie sehe, Zitat, Ghetto aus und er teilt ihr mit, dass er ihr nicht erlauben wird, so beim Wettbewerb seiner Tochter zu erscheinen.
Also, die Frau ist halt auch 63. Ich denke, dass sie schon selbst entscheiden kann, was sie tragen möchte.
Ja, fand ich auch echt krass. Und normalerweise würde Cynthia etwas erwidern, denn sie hält schon längst nicht mehr den Mund, wenn G. Ward sie herumkommandiert. Aber an diesem Tag ist etwas anders. Sie sagt nichts, sieht ihn nur an und dreht sich dann um wieder nach oben in ihre Wohnung zu gehen. Nur wenige Minuten später, um kurz nach 8, gehen mehrere Notrufe bei der Polizei in Fallbrook ein. Alle kommen aus der unmittelbaren Nachbarschaft von Laura und G. Ward. Hier hört ihr einen Originalmitschnitt eines Notrufs.
Sheriff Communications, dispatcher number 10, may help you?
Hi, I was in my bathroom doing my hair and I could hear what sounded like gunshots and I opened my window and I hear it sounds like a man saying help me, help me. And, I just heard the shot again.
Einen weiteren Notruf, der nur Sekunden später bei der Polizei eingeht, hören wir hier.
Yeah, there was some gunshots fired. About 5 of them behind my house, and now I can hear someone yelling, help me. Oh, another gunshot. Another shot.
I hear it.
Another one.
3 more, okay.
Beide Personen sprechen davon, Schüsse gehört zu haben, und noch während der Telefonate sind weitere Schüsse im Hintergrund zu hören.
Als die Einsatzkräfte das Haus erreichen, finden sie G. Ward in einer riesigen Blutlache auf dem Küchenboden liegen. Sein Gesicht zeigt nach unten. Sanitäter werden herbeigerufen, aber sie können nur noch seinen Tod feststellen. Die Polizisten wissen, dass es jetzt schnell gehen muss. Wer auch immer dahinter steckt, versucht vermutlich gerade zu fliehen. Sie rufen G. Wards Familienmitglieder und somit auch seine Frau an, erzählen von dem schrecklichen Ereignis und versuchen, so viel wie möglich über die Umstände in Erfahrung zu bringen. Sie können alle Verwandten schnell erreichen, nur Cynthia scheint wie vom Erdboden verschluckt zu sein. Noch einmal rufen die Ermittler Laura an. Völlig aufgelöst und unter Tränen sagt sie ihnen, wo ihre Mutter sein könnte. Orte, an denen sie sich häufig aufhält. Die Einsatzkräfte wissen mittlerweile auch, dass Cynthia und G. Ward sich nicht gut verstanden haben. Das ist natürlich im ersten Moment ein schwaches Motiv, um jemanden umzubringen, aber weil sie keine andere Spur haben, setzen sie in den nächsten Stunden alles daran, Cynthia zu finden. Mit Erfolg. Am Nachmittag gegen 3 Uhr nehmen sie sie in ihrem Lieblingscafé in Fallbrook fest. Sie war gerade dabei, Kuchen zu essen und einen Kaffee zu trinken. Aber jetzt wird sie in Handschellen aufs Revier gebracht. Kurz darauf sitzt Cynthia in einem der Verhörräume. Zunächst wird sie seitens der Ermittler gefragt, was sie über ihren Schwiegersohn denkt. Daraufhin zeigt sie nur den Daumen nach unten. Dann sagt sie, er ist so gemein zu mir und allen anderen. Niemand konnte ihn aufhalten. Cynthia erzählt den beiden anwesenden Ermittlern, dass G. Ward C., ihre Tochter und ihre Enkelkinder körperlich missbraucht habe. Dass er Laura sogar gewürgt habe. Die Ermittlerin erwidert, das klingt, als hätte ihn jemand aufhalten müssen. Dann sagt Cynthia, ich habe es getan. Ich habe ihn aufgehalten. Und damit ihr euch selbst ein Bild von dieser völlig absurden Situation machen könnt, haben wir euch an dieser Stelle einen Mitschnitt aus dem Verhör mitgebracht.
So mean to me and all of them.
He's mean to everybody?
Yes, he is.
Did anybody try to stop him?
Can't stop him.
It sounds like somebody had to stop him. Or
I did.
Okay.
I was guilty.
Okay. Somebody had to stop him.
I did.
Okay, it's okay.
Is he dead?
You tell me.
Gotta be dead.
Think he's dead?
I hope so.
Doch was genau ist hier passiert?
Um das herauszufinden, kehren wir nun zum Tattag zurück. Nachdem Chiward ihr Outfit kommentiert hatte, geht Cynthia wieder zurück in ihre Wohnung. Aber nicht, um sich etwa ein anderes Oberteil anzuziehen. Nein, sie läuft geradewegs zu ihrem Nachtschrank, in welchem sich die Pistole befindet, die sie 3 Wochen zuvor gekauft hatte. Mehrere Nachmittage hatte sie an einem Schießstand in der Nähe mit der Waffe geübt. Sie wollte sicher sein, dass sie auch trifft, wenn der Moment gekommen ist. Und jetzt ist es soweit. Chiward hat sie und ihre Familie lang genug schikaniert. Sie nimmt ihre Pistole und sieht nach, ob sie geladen ist. Das Magazin ist voll. 5 Patronen, 5 Schüsse. Entschlossen geht sie wieder nach unten ins Haus. Ihre Schritte sind langsam. Sie ist noch immer gezeichnet von dem Schlaganfall. Aber das kann sie jetzt nicht aufhalten. Sie findet Chiward draußen mit einem Wäschekorb mit frisch gewaschener Wäsche in der Hand. Gerade geht er zur Leine, um sie aufzuhängen, als der erste Schuss ihn in den Rücken trifft. Cynthia schießt weiter, eine Kugel nach der nächsten. Jede trifft Chiward. Als ihre Pistole leer ist, geht sie zu ihrem Auto, das in der Einfahrt steht, und holt neue Munition. 5 weitere Patronen, die sie in ihre Waffe lädt. Als sie wieder in den Garten kommt, ist Chiward in Richtung des Hintereingangs gekrochen. Er hat die Tür noch nicht erreicht, als Cynthia das Feuer wieder eröffnet. 5 weitere Schüsse durchlöchern den Rücken ihres Schwiegersohns. Und Chiward bewegt sich immer noch. Wieder geht Cynthia zu ihrem Auto, um die Pistole nachzuladen. Chiward hat es mittlerweile durch die Tür ins Haus und in die Küche geschafft und dort die Glastür hinter sich geschlossen. Aber natürlich wird sie das nicht aufhalten. Cynthia verschießt auch die letzten 5 Patronen. Sie zielt durch die Glastür direkt auf Chiward, der auf dem Boden zusammenbricht. Noch 3 weitere Kugeln haben ihn getroffen. Chiward ist 53 Jahre alt, als er stirbt, erschossen von seiner Schwiegermutter. Cynthia lässt ihn auf dem Küchenboden liegen und steigt in ihr Auto. Man würde denken, dass sie nun flieht, aber sie hat ganz andere Pläne. Sie wirft die Waffe in einen Graben in der Siedlung und fährt dann in ein Diner, um zu frühstücken. Es gibt Bacon und Spiegeleier für das Geburtstagskind. Danach fährt sie in ein Casino und bleibt dort mehrere Stunden, bevor sie schließlich in ihr Lieblingscafé geht und sich einen Geburtstagskuchen und Kaffee bestellt. Dort treffen die Ermittler sie wenig später an. Wir wissen nicht, warum Cynthia sich so überschwänglich freut, als ihr der Ermittler im Verhörzimmer mitteilt, dass Chiward tatsächlich tot ist. Eigentlich muss ihr das zu diesem Zeitpunkt längst klar gewesen sein. Schließlich hat sie ganze 15 Mal auf ihn geschossen. Und sie hat gesehen, wie er vor ihr zusammensackte.
Ja, aber sie hat ja auch gesehen, dass er echt viele Schüsse gut weggesteckt hat. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass wenn sie sich das so unbedingt gewünscht hat, dass er stirbt, dass da so eine letzte Restangst war, dass er das vielleicht doch überleben konnte.
Ja, vielleicht gingen ihr dann so Gedanken durch den Kopf, was wenn doch, was wenn er doch überlebt haben könnte.
Ja.
Es wirkte fast schon so, als hätte sie seinen Tod gefeiert, als sie sich zum Frühstück, ins Café und ins Casino ausführte. Der Staatsanwalt wird später sagen, sie hätte sich mit dem Mord an ihrem Schwiegersohn selbst ein Geburtstagsgeschenk gemacht. Und wie sehr sich Cynthia über den Tod ihres Schwiegersohns freut, das hören wir hier.
Is he dead?
He's dead, ma'am.
Oh, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Oh boy, oh boy.
Auch die Ermittler im Verhörzimmer können damals nur schwer begreifen, was vor ihren Augen passiert. Ein Mord, der sofort unter Jubelrufen gestanden wird. So etwas haben sie noch nie zuvor erlebt. Auch wegen dieser merkwürdigen Reaktion wird es 3 Jahre dauern, bis Cynthias Prozess beginnt. Mehrere psychiatrische Gutachter werden mit ihr sprechen und einschätzen, ob Cynthia bei vollem Verstand war, als sie ihren Schwiegersohn umbrachte. Man darf an dieser Stelle nämlich nicht vergessen, dass Cynthia einen Schlaganfall erlitten hatte, der Einfluss auf ihr Denken und ihr Handeln gehabt haben könnte. Aber das Ergebnis der Experten ist eindeutig. Cynthia wusste genau, was sie tat. Als der Prozess im Februar 2017 beginnt, geht es also nicht um die Frage nach der Zurechnungsfähigkeit oder darum, ob Cynthia schuldig oder unschuldig ist. Vielmehr geht es darum, herauszufinden, ob sie kaltblütig gemordet hat oder aus einer ernsthaften mütterlichen Sorge heraus. Aus Sorge zu handeln rechtfertigt die Tat natürlich nicht, aber es würde ihre Strafe definitiv mildern. Cynthias Anwalt plädiert auf Totschlag, der Staatsanwalt auf Mord. Er lässt die Vorwürfe gegen G. Ward nicht gelten. Für ihn zählt, dass Cynthia den Mord geplant hat. Sie hat eine Pistole nur für diesen Zweck gekauft. Sie hat auf dem Schießstand immer wieder geübt, nur um G. Ward zu töten. Der Staatsanwalt geht davon aus, dass die Angeklagte nur auf den nächsten Streit gewartet hat, um ihren Plan endlich auszuführen. Und als sie ihn dann ausführte, ging sie mehrfach zu ihrem Wagen, um ihre Pistole nachzuladen. Und wir wissen ja ganz genau, dass sie langsam ist. Sie hatte jede Menge Zeit, es sich anders zu überlegen. Aber das tat sie nicht. Die Verteidigung bestreitet nicht, dass Cynthia durchdacht und geplant getötet hat. Aber ihr Anwalt versucht, die Jury davon zu überzeugen, dass seine Mandantin als Mutter und Großmutter handelte. Er sagt, sie wollte ihre Familie schützen. Um das zu beweisen, ruft er mehrere Zeugen auf. Unter anderem auch Laura selbst. Laura sagt tatsächlich gegen ihren verstorbenen Ehemann aus. Vor der Jury erzählt sie, dass in ihrem Haus große Spannungen herrschten und dass ihr Mann sie oft körperlich und verbal angriff. Dass er auch die Kinder mit Wasser abspritzte oder ihre teuren Elektrogeräte, unter anderem Computer, kaputt machte, wenn sie sich daneben benahmen. Es gibt jedoch keine Beweise, die ihre Behauptungen, vor allem die körperlichen Angriffe, bestätigen würden. Laura hatte ihren Mann nie bei der Polizei gemeldet. Auch Cynthia selbst sagt im Zeugenstand aus, was sie schon im Verhör angedeutet hatte. Dass ihr Schwiegersohn verbal und körperlich gewalttätig war. Und dass er sie immer wieder schikaniert habe. Unter anderem soll er die Urne mit der Asche ihres verstorbenen Mannes weggeworfen haben. Aber auch das kann nicht nachgewiesen werden. Ihr Verteidiger pocht darauf, dass Cynthia immer wieder mit ansehen musste, wie ihre Tochter und ihre Enkelkinder misshandelt wurden. Und dass sie es schlichtweg nicht mehr aushalten konnte, dass sie sich gezwungen sah, endlich etwas dagegen zu unternehmen. Aber für die Jury spielt es keine wesentliche Rolle, ob die Anschuldigungen gegen G. Ward wahr sind. Sie sind nicht hier, um ihn zu verurteilen. Für sie ist entscheidend, dass Cynthia Selbstjustiz ausgeübt und auch nach der Tat kein bisschen Reue gezeigt hat. Was auch immer ihr Schwiegersohn getan hat, sie hätte die Polizei informieren müssen, anstatt sich selbst zur Richterin zu machen.
Über mehrere Wochen zieht sich der Prozess. An seinem Ende verhandeln die Geschworenen 2 Tage lang über die angemessene Strafe für die Angeklagte. Am 23. März 2017 wird Cynthia Siedebakar schließlich zu einer lebenslangen Haftstrafe mit einer Mindesthaftdauer von 50 Jahren verurteilt. Nach 50 Jahren hätte sie die Chance auf Bewährung freigelassen zu werden, aber dazu wird es vermutlich nie kommen. Cynthia ist bei ihrer Verhaftung 66 Jahre alt, 50 Jahre später wäre sie 116 Jahre alt. Während des Prozesses hatte Cynthia immer wieder gelächelt und wirkte insgesamt sehr gefasst, selbst als das Urteil gesprochen wurde. Laura hingegen brach häufig in Tränen aus. Nach der Urteilsverkündung sagt sie: "Das ist eine Tragödie. Ich liebe meine Mutter. Es geht ihr nicht gut. Ich habe G-Ward geliebt. Es gibt hier keinen Gewinn. Für niemanden. Es ist einfach nur traurig." Einer von G-Wards älteren Söhnen sagt dem Richter: "Mein Vater war hart zu uns, weil er wollte, dass wir uns gut benehmen und erfolgreich werden. Wenn wir nachlässig waren, hat er das nicht durchgehen lassen, so wie es jeder Vater tun würde. Das hätte nie passieren dürfen. Mein Vater war ein guter Vater, der uns zu früh genommen wurde."
Und gerade nach dem, was sein Sohn gesagt hat, frage ich mich, und diese Frage hat mich irgendwie durch die komplette Folge begleitet: Was ist jetzt eigentlich die Wahrheit? Und auch so ein bisschen, wer ist der oder die Böse in der Geschichte? Ist es Cynthia oder ist es G-Ward oder sind es beide? Ich kann das irgendwie gar nicht so richtig greifen, weil man ja gar nicht wirklich feststellen konnte, ob G-Ward jetzt missbräuchlich war oder nicht. Ich meine, man braucht nicht drüber diskutieren, dass Cynthia das nicht hätte selbst in die Hand nehmen dürfen. Das steht ja ganz außer Frage. Aber irgendwie fällt es mir richtig schwer, bei diesem Fall eine Meinung zu bilden.
Ja, mir geht's da ganz ähnlich, weil es ja so unterschiedliche Angaben gibt. Also wenn einer der Söhne sagt, er war ein guter Vater, ja, und es auf der anderen Seite heißt, er war missbräuchlich, das ist ja komplett gegensätzlich. Und wie soll man da richtig rausfinden, was da eigentlich vorgegangen ist?
Ja, man muss ja aber auch bedenken, das kommt mir gerade, dass es hierbei ja um die Aussage seines Sohnes aus erster Ehe ging oder von einem der beiden Söhne aus erster Ehe. Das heißt, die haben ja gar nicht mit der Familie zusammengelebt, richtig?
Mhm, ja.
Kann ja dann auch sein, dass sie davon einfach nichts mitbekommen haben, weil Missbrauch findet ja häufig hinter verschlossenen Türen statt.
Ja.
Und vielleicht kennen sie diese Seite ihres Vaters ja auch gar nicht.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen, weil wahrscheinlich hat er sie eben nicht so regelmäßig gesehen wie die beiden Kinder, die eben mit ihm im Haus gelebt haben.
Ja, und dann wird er da wahrscheinlich auch ganz anders agiert haben, als wenn die Kids mit zu Hause wohnen oder jetzt bei Cynthia. Also ja, ich kann mir schon vorstellen, dass da dann nochmal ganz andere Verhältnisse herrschen. Und ich weiß jetzt auch nicht, wenn Laura aussagt, dass er missbräuchlich war und sich damit ja mehr oder minder auf die Seite ihrer Mutter schlägt, auch wenn sie sagt, das hätte niemals passieren dürfen. Warum hätte sie das machen sollen, wenn da gar nichts dran war? Weißt du, was ich meine?
Ja, es gibt Leute, die natürlich sagen, sie wollte ihre Mutter schützen.
Mhm.
Aber es soll ja noch ein Dokument aufgetaucht sein, in dem der mutmaßliche Missbrauch noch näher beschrieben wird. Und da gehen wir jetzt gleich nochmal drauf ein.
Mhm. Also ich kann mir das schon auch vorstellen. Das wäre natürlich der einzige Grund, warum sie diesen Missbrauch bestätigen könnte, obwohl das gar nicht so passiert ist. Andererseits weiß ich jetzt auch nicht, ob man das machen würde, wenn man liebende Ehefrau ist, seinen Mann gerade verloren hat,
ja,
dass man ihn dann so in den Dreck ziehen würde, wenn da gar nichts dran ist, finde ich halt schon auch ein starkes Stückchen. Aber das werden wir wahrscheinlich nie erfahren.
Ja, aber das, was du eben am Ende gesagt hast, finde ich schon noch einen guten Punkt. Und in dem Moment habe ich dann schon gemerkt, dass meine Gedanken eher in Richtung gehen. Ich glaube schon, dass da an den Missbrauchsgeschichten auf jeden Fall was dran ist.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube aber auch, dass wir da so ein bisschen voreingenommen sind, weil häuslicher Missbrauch oder häusliche Gewalt eben so, so häufig vorkommt.
Ja.
Also ich glaube schon, dass ich da generell immer so ein bisschen hintendiere, dass ich das glaube.
Ja.
Aber ich bin jetzt auch mal gespannt, was du uns da zu diesem Dokument zu erzählen hast.
Ja, es gibt nämlich ein Gerichtsdokument, welches online zu finden ist. Merkwürdigerweise hat jedoch kein anerkanntes Medium dieses aufgegriffen, was aber auch daran liegen kann, dass es erst 2018, also ein Jahr nach der Verurteilung, veröffentlicht wurde.
Mhm.
In dem Dokument schildert Cynthia unter anderem, was Chiwot ihr und ihrer Familie angetan haben soll. Es wurde dem Gericht seitens der Verteidigung vorgelegt, ist also ausschließlich Cynthias Perspektive.
Naja, verstehe.
Im Dokument heißt es unter anderem, dass Chiwot Laura öfter gewürgt habe, dass er seine Kinder regelmäßig mit einem Gürtel geschlagen und sie beleidigt habe. Unter anderem soll er zu seinen Kindern gesagt haben, sie seien Idioten, Abschaum und seine Hunde seien besser als sie. Cynthia soll er das warme Wasser in ihrer Wohnung abgestellt haben, wenn sie ihn aufgeregt hatte. Wenn er sie mit dem Auto abholen sollte, ließ er sie teilweise stundenlang auf ihn warten. In dem Dokument ist auch die Aussage von Cynthias Nichte, also Lauras Cousine, zu finden. Diese war oft zu Besuch und blieb manchmal auch über Nacht. Ihrer Aussage nach ging sie in einer Nacht am Schlafzimmer vorbei und hörte Laura weinen und flehen. Stopp, lass mich los, soll sie in diesem Zuge gesagt haben. Am nächsten Tag soll Laura ihrer Cousine gestanden haben, dass Chiwot sie gewürgt und vergewaltigt habe. Das alles kann allerdings nicht belegt werden. Und das ist eben, wie wir das eben auch schon gesagt haben, das Frustrierende an diesem Fall. Wir wissen nicht, was Chiwot zu diesen Anschuldigungen sagen würde. Er kann sich nicht mehr verteidigen. Und offensichtlich wird auch kein Verfahren gegen einen Toten eingeleitet, da er für die Taten nicht mehr bestraft werden könnte.
Und an der Stelle kommen wir daher im Allgemeinen auf das Thema häusliche Gewalt zu sprechen. In den Vereinigten Staaten werden durchschnittlich 24 Menschen pro Minute Opfer von Vergewaltigung, körperlicher Gewalt oder Stalking durch einen Intimpartner. Und natürlich haben wir euch auch Zahlen für Deutschland mitgebracht. Laut Bundeskriminalamt sind 2022 fast 160.000 Menschen Opfer von Gewalt in Partnerschaften geworden. Die Opfer sind zu 80% weiblich, die Täter sind fast zu 80% männlich. Nur knapp 4% der Fälle von körperlicher Gewalt in Partnerschaften werden angezeigt. Bei sexualisierter Gewalt in Partnerschaften sind es sogar nur 0,6%. Dass sie keine Anzeige erstatten, liegt daran, dass sie nach der Trennung von dieser Gewaltbeziehung wirklich mit dem Überleben zu tun haben, sagt Asha Hidayati, eine Familienrechtsanwältin. Überleben heißt laut Asha Hidayati, existenzielle Probleme zu lösen und sich ein ganz neues, sicheres Leben zu organisieren. Die Frauen müssen ihre Kinder schützen, eventuell einen Platz im Frauenhaus finden, vielleicht den Arbeitsplatz wechseln und für die Kinder eine neue Kita oder Schule suchen. Die wenigsten von Asha Hidayatis Mandantinnen haben da noch die Kraft, zusätzlich Strafanzeige zu stellen.
Opfer häuslicher Gewalt empfinden ihre Situation in der Regel als ausweglos. Denn wo sie Geborgenheit erwarten, erleben sie Gewalt. Denn der Täter ist oder war ein geliebter Mensch. Zudem verunsichern und erschüttern Bedrohung, Isolation und Kontrolle durch den gewalttätigen Partner das Selbstwertgefühl. Oftmals sind auch Kinder betroffen. Deshalb geht mit allen Folgeentscheidungen häufig die Sorge einher, den Kindern einen Elternteil wegzunehmen, falls man sich für eine Trennung entscheidet. Meist bestehen auch finanzielle Abhängigkeiten zwischen Opfer und Täter, was den Schritt zur Trennung natürlich weiter erschwert. Ob häusliche Gewalt in diesem Fall eine Rolle gespielt hat oder nicht, können wir nicht eindeutig sagen. Cynthia muss aber der festen Überzeugung gewesen sein, dass sie das Richtige getan hat. Das wird auch auf bizarre Weise deutlich, als ihre Enkelin am Tag des Mordes zu ihr ins Verhörzimmer gelassen wird, um sich zu verabschieden. Damals ist diese 12 Jahre alt. Cynthia öffnet die Arme und sagt, »Honey, komm, gib mir einen Kuss«, als würde sie sich die Belohnung für ihre Tat abholen wollen. Aber ihre Enkelin weint und sagt, »Nein, du hast meinen Vater getötet.« Auch diesen Ausschnitt haben wir euch mitgebracht und den spielen wir euch hier einmal ein.
Und es gibt ja auch einige Stellen in ihrem Verhör, an denen es einem wirklich eiskalt den Rücken runterläuft. Und ich finde, da wird auch nochmal deutlich, dass sie G-Ward richtig verabscheut haben muss. Und auch an dieser Stelle hören wir einfach einmal selbst rein, damit ihr euch ein eigenes Bild davon machen könnt.
Did he say anything to you?
Oh, Grandma, I love you.
He said that to you?
Yeah.
After you shot him, he said, Grandma, I love you?
Yeah. God damn.
Did you check to see if he was dead?
I didn't care.
Cynthia wird hier gefragt, ob G-Ward noch etwas zu ihr gesagt hat, als sie ihn attackierte. Sie sagt, dass er gesagt hätte, Grandma, I love you, als er im Sterben lag. Und dabei macht sie seine Stimme in einer lächerlichen Weise nach und scheint es insgesamt völlig absurd zu finden, dass er das gesagt hat. Also ich finde diese Art und Weise, wie sie ihn nachmacht, schon sehr makaber. Also das finde ich, hört sich schon ziemlich abgebrüht und kalt an.
Ja.
Aber ich finde es auch merkwürdig, dass er zu ihr gesagt haben soll, Grandma, I love you, weil ich nicht das Gefühl habe, dass dem so ist.
Ich habe auch direkt gedacht, das passt für mich gar nicht zu der beschriebenen Beziehung zwischen den beiden zusammen, weil ja immer wieder erwähnt wurde, dass die Beziehung zwischen ihnen sehr angespannt gewesen ist und nur von Konflikten geprägt war. Und da passt das ja gar nicht dazu.
Nein, überhaupt nicht. Deswegen finde ich das schon im Generellen eine sehr, sehr absurde Situation.
Ja.
Aber auch seine letzten Worte lassen in Cynthia nicht wirklich ein schlechtes Gewissen heranwachsen. Wir haben da ja schon im Laufe der Folge drüber gesprochen, dass sie nicht wirklich Reue zeigt. Und das verdeutlicht sie selbst auch im Verhör nochmal. Und da hören wir an dieser Stelle einmal kurz rein.
You don't feel bad about it?
No.
Would you do it again?
Yes.
Die Ermittlerin fragt sie dort ganz direkt, haben sie ein schlechtes Gewissen? Und Cynthia sagt, nein. Die Ermittlerin fragt daraufhin, würden sie es wieder tun? Und Cynthia antwortet, ja. Und ich finde, genau diesen Eindruck vermittelt Cynthia sowohl im Prozess als auch während des Verhörs durchgehend. Damit ihr euch das Ganze mit Bild anschauen könnt, werden wir euch hierzu definitiv noch Zusatzmaterial hochladen. Das findet ihr bei Instagram unter eyesinthedark.podcast. Also schaut da auf jeden Fall vorbei.
Und um die nächste Folge nicht zu verpassen, abonniert den Podcast direkt, dann seid ihr immer top informiert.
Dann hören wir uns nächste Woche wieder. 15% jeden Mittwoch exklusiv bei Podimo.
»15%, wenn Frauen töten« ist ein Podcast produziert von Podimo. Hosts Laura Regenauer und Sarah Fischer. Executive Production Saskia Braun. Skript Svenja Napp. Audioschnitt und Postproduktion Matthias Wagner Fischer. Marketing Lena Kaneider. Coverdesign und Visuals Tim Kränke, Tim Schöll und Sarah Döbel.